Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Und wir wollen heute über Zuschauerfragen sprechen. Es sind so viele eingegangen und wir hoffen, dass wir die immer so nach und nach abarbeiten können. Dazu, wie jedes Mal, wenn wir über die Fragen sprechen, mit mir im Studio wieder der Olaf Schröer. Danke, dass du da bist.
Ja, gern.
Wir haben ja schon ganz viele spannende Fragen zusammen behandelt und ich kann versprechen, heute haben wir wieder ganz, ganz interessante Fragen. Wir gehen einfach durch, wie wir das immer machen. Ja. Und dann schauen wir, ob wir Bibeltexte dazu finden, ob wir vielleicht Erklärungen dazu finden. Wir können ja nie versprechen, dass wir alles erklären können. Aber wir können zumindest versprechen, dass wir uns drüber unterhalten.
Ja, genau.
Beginnen wir mit der ersten. Wir werden gefragt, wer hat Christus auferweckt? Der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist? Das ist eine interessante Frage. Kann man das beantworten?
Wer es war? Ja, man kann auf jeden Fall, denke ich, da einige Bibeltexte lesen, die ein bisschen Licht darüber geben. Mhm. Ja? Ich würde sagen, wir lesen einfach mal Texte darüber. Interessant ist, dass die Bibel hier auch mehrere Antworten uns gibt. Ja. Lesen wir erstmal Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 30. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 30. Apostelgeschichte. Mhm. Hier spricht Petrus zum Hohen Rat. Und er sagt, der Gott, unser Väter, hat Jesus auferweckt. Den habt ihr an das Holz gehängt und getötet. Das heißt, hier sagt Petrus ganz eindeutig, dass Gott der Vater, Jesus auferweckt hat.
Ja? Okay.
Und von daher, er sagt, Gott, unser Väter, aber er meint damit Gott, Vater. Mhm. Ja? Denn Jesus war ja im Grab und von daher ist es hier ganz klar um Gott Vater geht es hier. Ne?
Das war schnell beantwortet.
Ja, genau. Aber es gibt noch weitere Texte, die noch mehr darüber sagen. Nämlich Jesus sagt aus, dass er selbst sich auch das Leben wiedergegeben hat. Und zwar in Johannes Kapitel 10, Vers 17 und 18. Dort haben wir, es gibt übrigens mehrere Texte auch noch zu jedem dieser Bereiche, den wir jetzt anschauen werden. Mhm. Wir werden nicht alle lesen, sonst wird das ein bisschen zu lang. Johannes Kapitel 10, Vers 17 und Vers 18. Da heißt es, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Sehr interessant, was Jesus hier sagt. Das Erste, was er sagt, darüber kann man sich auch gerade mal ein paar Gedanken machen. Er sagt, niemand wird mir das Leben nehmen. Mhm. Das bedeutet, wenn immer irgendwo ein Mensch gestorben ist und wenn heute irgendein Mensch stirbt, dann entscheidet Gott, dass dieser Mensch stirbt. Gott nimmt nämlich, wir wissen, dass Gott als der Menschen geschaffen hat, er hat den Körper geschaffen, er hat den Odem eingehaucht und dann ist der Mensch eine lebendige Seele. Und wenn der Mensch stirbt, dann nimmt Gott den Odem wieder weg, die Lebenskraft und der tote Körper bleibt zurück und der zerfällt dann wieder zu Staub, wie er auch geworden ist. Das heißt, Gott nimmt den Odem weg. Bei Jesus, er sagte, niemand kann mir den Odem wegnehmen. Warum? Weil er sündlos war. Und als Sündloser musste er eigentlich nicht sterben. Mhm. Deswegen heißt es auch, er übergab den Odem, den Ruach, übergab er Gott. Das heißt, er hat selbst sein Leben gegeben. Das heißt, er hat selbst entschieden, sein Leben zu geben in dem Moment. Mhm. Ja, also es wurde ihm nicht weggenommen, sondern er hat es gegeben. Also er hat den Odem übergeben an Gott. Ja? Und das ist das Erste, was er sagt. Und das Zweite ist, ich habe Macht, es auch wieder zu nehmen. Das heißt, das Macht, das mein Leben zu geben, das heißt, er allein kann das. Kein Mensch, also wir können unseren Odem nicht Gott übergeben. Gott nimmt es von uns weg. Ja, weil wir Sünder sind, muss es weggenommen werden. Aber dann sagt er, ich habe es Macht, es wieder zu nehmen. Das bedeutet, Jesus hat sich selbst wieder auferweckt.
Ja, wenn das Leben, also er war tot und nimmt sich selbst das
Ganz
Leben.
Genau, richtig.
Also nicht er nimmt sich das Leben, ja, sondern er nimmt das Leben.
Genau, richtig. Es wiederzunehmen, ja, oder sich selbst das Leben wiederzugeben, würden wir sagen. Mhm. Ja? Das heißt, das ist ganz deutlich, dieser Text, dass als Jesus gestorben ist, ist er, der Mensch Jesus, gestorben. Seine Göttlichkeit ist nicht gestorben. Denn seine Göttlichkeit ist der Teil, der ihm das Leben wieder gegeben hat. Mhm. Wie das sein kann, verstehen wir nicht, wissen wir nicht. Ja. Aber er konnte sich selbst das Leben wiedergeben, weil er Gott ist.
Mhm. Ja. Das ist interessant, ne, dass also diese zwei Naturen in Jesus,
ja,
das Göttliche und Sterbliche,
ja, richtig,
Und der Mensch, der sein Leben freiwillig gibt. Ja,
richtig.
Und es dann, Christus selber nimmt es sich. Aber das heißt ja jetzt, in dem ersten Text, den du uns gezeigt hast, da ist es deutlich, der Vater hat ihm das Leben gegeben.
Genau.
In dem Text ist es ziemlich deutlich, Jesus, dass Christus sich das Leben selbst gegeben hat.
Richtig.
Aber diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
Genau, richtig. Das heißt also mit anderen Worten, als er auf dieser Erde war, durfte er seine Göttlichkeit ja nicht gebrauchen. Er hat nur als Mensch hier gelebt. Mhm. Und von daher durfte er auch seine Göttlichkeit, sich selbst das Leben wieder zu geben, nur deswegen gebrauchen, weil er von Gott den Auftrag hatte. Also hätte er gesagt, ich selbst mache es einfach, dann hätte Satan sagen können, guck hier, was machst du hier für dich selbst? Ne? Genauso wie als er gesagt hat, sag zu den Steinen, dass sie Brot werden sollen. Ne? Er durfte seine Göttlichkeit nicht für sich selbst gebrauchen, um selbst davon einen Vorteil zu haben. Aber hier konnte er sich nur selbst das Leben wiedergeben, weil der Vater ihm den Auftrag gegeben hat.
Ja. Also können wir festhalten, also auf die Frage, also wer hat Christus auferweckt, wäre die Antwort sowohl der Vater als auch der Sohn.
Ganz genau. Aber da kommen wir zum Dritten, zum Geist. Und dazu lesen wir Römer 8, Vers 11. Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Hier spricht Paulus vom Heiligen Geist.
Okay, also hier hat Gott durch den Geist Christus, also der Vater durch den Geist Christus lebendig gemacht.
Ganz genau. Ja, ja. Okay. Also von daher ist ganz klar, hier steht, dass der Heilige Geist Jesus auferweckt hat von den Toten. Ja? Und von daher können wir hier nicht sagen, entweder oder, sondern alle drei waren beteiligt.
Mhm.
Und das ist auch interessant, es gibt einige Stellen in der Bibel, wo wir sehen, dass die ganze Gottheit beteiligt war, bei der Schöpfung. Ja? Der Vater hat die Welt geschaffen. Da gibt es Texte, die ganz klar sagen, Paulus sagt auch, der Vater hat die Welt durch Jesus geschaffen, Jesus war dabei. Und in 1. Mose 1, in den ersten Verse lesen wir, dass der Geist über dem Wasser schwebte. Also das ist auch Gott Vater, Gott Sohn, der Heilige Geist waren beteiligt. Ja? Bei der Taufe Jesu waren alle drei beteiligt. Jesus war selbst getauft worden, der Vater hat die Stimme vom Himmel, sie ist zu Jesus bekannt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Heilige Geist kam in Form einer Taube sichtbar herab. Ne? Also da haben wir auch alle drei wieder zusammen. Und bei der Auferstehung Jesu haben wir auch alle drei, die zusammenwirken. Man kann nicht sagen, nur der eine und nur der andere. Die drei haben zusammengewirkt, Jesus wieder aufzuerwecken.
Das ist so interessant, dass also Jesus, also es ging sozusagen auf den Befehl des Vaters hin, haben die drei das gemacht.
Ja, das ist, genau, richtig. Richtig. Mhm. Man kann sagen, dass der Vater, der genauso wie auch bei der Schöpfung, ne, dass der Vater die Welt durch Jesus geschaffen hat. Ne? Also es geht vom Vater aus und alle drei waren beteiligt. Ne? Wie sie beteiligt waren und wer was gemacht hat, steht hier nicht. Ne? Aber alle drei waren dabei bei dieser Aktion der Auferstehung.
Okay. Dann, das können wir, glaube ich, so als Antwort stehen lassen. Also wer hat Christus auferweckt? Der Vater, der Sohn oder der Geist? Vater, Sohn und Geist zusammen.
Alle drei.
Haben zusammengewirkt. Okay. Die nächste Frage, die heißt, warum behaupten Adventisten, es ist interessant, da du ja ein Pastor selbiger bist, warum behaupten Adventisten, dass Jesus der Erzengel Michael sei? Okay, diese Frage, die haben wir schon mal gehört. Hier ist die Schwierigkeit, also Christus ist doch Gott, also Gottes Sohn. Wie kann er ein Engel sein? Also warum behaupten Adventisten, dass Jesus der Erzengel Michael sei? Vielleicht erstmal zur Klarstellung, behaupten Adventisten, dass Jesus der Erzengel Michael ist?
Ja, genau. Also es ist nicht nur unsere Glaubenslehre der wichtigste Punkt, ja. Aber es ist in der Auslegung der Texte, die wir hier haben, legen wir als Adventisten das schon deutlich aus, dass Michael Jesus ist, ja.
Was gibt den Hinweis darauf? Also Michael kennen wir zumindest aus der Offenbarung, da kämpft er mit dem Drachen.
Mhm. Genau. Das Erste ist natürlich, dass der Name schon mal, die Bedeutung des Namens, nämlich Michael heißt, wer ist wie Gott? Oder wer ist Gott? Ja? Mhm. Und das ist schon mal ein Hinweis, aber das ist natürlich keine Begründung. Ja, das ist nur
aber so im Sinne von der ist, was Gott
genau,
ist.
Genau, der Gott ist. Ja. Mhm. Aber natürlich, es gibt auch Menschen, die Michael heißen, sind trotzdem nicht Gott. Ja? Und deswegen ist das natürlich kein Beweis in dem Sinne. Ja. Aber ich denke, wir müssen einfach mal die Texte lesen. Es gibt vier Bibeltexte, wo das Wort Michael, der Erzengel Michael, vorkommt. Mhm. Und wenn man diese vier Texte liest, dann denke ich, wird es deutlich. Ja. Das finden wir zuerst in Offenbarung. Wir fangen mit Offenbarung mal an. Offenbarung Kapitel 12.
Genau, das hatte ich gemeint. Das ist dieser Kampf, ne?
Ja, ja, genau. Dieser Kampf im Himmel. Offenbarung 12, Vers 7. Lesen wir ruhig 7 bis 9. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Ja, ist interessant. Übrigens, hier steht nur Michael und seine Engel. Hier steht nicht der Erzengel. Mhm. Ja, deswegen, da das Wort Engel nicht dabei steht, kann Michael in dem Sinne jedes Wesen sein, muss nicht ein Engel sein, in dem Sinne, wie wir Engel uns vorstellen. Übrigens, in der Bibel wird das Wort Engel generell nicht nur auf diese Wesen, die wir Engel bezeichnen,
die Geistwesen,
bezogen, sondern das Wort Engel heißt ja eigentlich Bote, Angelos im Griechischen. Und auch Menschen können Boten sein, Angelos. Deswegen wird das Wort Angelos auch, zum Beispiel Offenbarung 2 und Offenbarung 3, wird das auch auf Menschen bezogen. Ja? Da steht dem Engel der Gemeinde Ephesus, schreibe, und dann, natürlich hat der Johannes den Brief nicht in den Himmel geschickt zu dem irgendeinem Engel, ja, sondern der hat das zu dem Gemeindeleiter geschickt, zu dem Boten, der diesen Brief jetzt überbracht und vorgelesen hat. Das haben meistens der Gemeindeleiter, der das vorgelesen hat in der Gemeinde. Ne? Mhm. Und deswegen ist das Wort Engel nicht immer nur auf diese Bezeichnung von Wesen, die wir Engel nennen, mit Flügeln und wie wir so in der übernatürlichen Welt uns das vorstellen. Natürlich kann das auch diese Engel bedeuten, aber es muss nicht sein. Mhm. Okay, aber hier haben wir schon mal Michael und seine Engel. Ist interessant. Der Drache ist natürlich ganz klar, das ist Satan, ja? Luzifer. Da wissen wir, dass Satan, das wissen wir aus Jesaja 14 und Ezekiel 28, dass Satan vorher, bevor er gefallen ist, ein vollkommener Engel war und einer der höchsten Engel und an Gottes Stelle einnehmen wollte. Und dass er jetzt hier gegen Michael kämpft und seine Engel. Also das heißt, Satan hatte seine Anhänger gehabt und aus Vers 4, 12 Vers 4 sehen wir, dass er ein Drittel der Engel, der Sterne des Himmels mit sich genommen hat und dass er jetzt mit seinen Engeln gegen Michael und seine Engel kämpft. Mhm. Aus diesem Text kann man noch nicht genau definieren, dass Michael Jesus ist, aber ich denke, es gab keinen Engel, der über Satan stand, der ihn besiegen hätte können in einem physischen Kampf. Satan war der oberste Engel, der stärkste.
Achso, im physischen, genau, wobei das hier, glaube ich, so ein
ja, geistiger Kampf. Ja, ob das jetzt physisch, geistlich war, sicherlich war eine Mischung von allem irgendwie, ja. Natürlich haben sie sich nicht umgebracht, ja, in dem Kampf, sonst würden sie ja nicht mehr leben, ja.
Ich glaube, das griechische Wort hier ist Polemia oder Polemio oder so ähnlich, also irgendwie ein Wortgefecht oder eine, ich glaube, Wikipedia übersetzt eine gelehrte Fehde, also ein wissenschaftlicher Streit.
Okay. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall könnte man hier schon mal ableiten, dass wenn Michael gewonnen hat in diesem Kampf und Satan rausgeworfen worden ist, das muss jemand sein, der über ihm steht, der stärker ist als er. Mhm. Ja? Sowohl intellektuell als auch wie auch immer, ja, mit göttlicher Autorität. Ne? Und das wäre natürlich dann Jesus, der über ihm stehen würde. Ne? Gut, aber ich denke, deutlicher wird es, wenn wir dann mal hineingehen in Daniel. Dann gehen wir erstmal zum Judas. Judas, das ist direkt vor der Offenbarung.
Mir ist gerade ein Text. Wenn du sagst Judas, machen wir erst Judas.
Ja, genau. denn wir einfach alle Texte mal gelesen haben, wo das Wort vorkommt von Michael. Und Judas dort Vers 9. Da heißt es: Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Das heißt, hier ist interessant, hier kommt der Michael, Erzengel, und was macht der eigentlich? Wir wissen, dass Mose ja gestorben ist. Mhm. Er ist auf dem Berg gestorben und Gott hat ihm nochmal so ein bisschen gezeigt, so was er sein wird, und auch das Land gezeigt vom Berg aus. Dann ist er gestorben. Und hier können wir entnehmen aus diesem Text, dass Mose wieder auferstanden ist.
Das wissen wir sogar, weil er auf dem Berg der Verklärung
stand. Ganz genau, richtig. Das ist der nächste Punkt, woher wir das wissen. Ja? Natürlich, er war auf dem Berg der Verklärung nicht, weil alle Gläubigen im Himmel sind, sondern die Gläubigen sind, wissen wir, wenn sie sterben, sind sie tot. Mhm. Im Himmel sind nur diejenigen mit Namen, von denen wir wissen, dass sie in den Himmel aufgenommen worden sind. Das sind bis jetzt drei. Ja? Das war Henoch, Elia und Mose. Ja? Mhm. Und Henoch und Elia sind in den Himmel aufgenommen worden, entrückt worden. Mhm. Mose ist gestorben. Und von daher sehen wir hier, sie haben jetzt um den Leichnam gestritten, nämlich Michael der Erzengel und der Teufel steht hier. Das heißt, Satan wollte, dass er nicht aufersteht und in den Himmel kommt, und Michael der Erzengel hat ihn auferweckt, hat ihn mit in den Himmel genommen. Es ging um den Leichnam Jesu. Und wenn der Michael der Erzengel gekommen ist, um Mose in den Himmel zu nehmen, ihn aufzuerwecken, dann wissen wir, dass kein Engel irgendwo Leben geben kann. Das kann nur Gott selbst. Mhm. Oder Jesus natürlich als Gottes Sohn. Ja? Und von daher ist es hier ganz deutlich, dass es hier Michael, der als Erzengel beschrieben wird, dass er Christus ist.
Es ist interessant, dass hier wieder steht, sie hatten Streit. Ne?
Ja.
Also es gibt immer noch diese Auseinandersetzung.
Richtig.
Also genau wie in der Offenbarung.
Richtig.
Das gleiche hier in Judas.
Ganz
genau. Die beiden kämpfen.
Richtig, richtig. Die beiden kämpfen gegeneinander.
Und hier steht wirklich ein Wortwechsel, ne? Über den Leib Mose einen Wortwechsel führen.
Ja, ja, richtig. Genau. Mhm. Ja. Das Wort Erzengel, wie gesagt, das Wort Engel muss nicht immer nur dieses Wesen Engel bezeichnen, kann auch immer anders sein. Und Erz heißt eigentlich der Oberste, der oben drüberstehende. Mhm. Und es gibt in der Bibel nur einen Erzengel. Das ist Michael.
Wenn du von 1. Mose bis Offenbarung durchgehst,
genau,
finden wir einen einzigen Erzengel.
Genau, richtig. Mhm. Also von daher...
Weil es gibt ja auch irgendwie Raphael und...
Ja, ja, richtig, genau. Also wir haben also einige Engel, die auch mit Namen genannt werden. Das ist zum Beispiel der Gabriel. Mhm. Und der Engel Gabriel sagt auch, ich bin derjenige, der neben Gott steht. Mit anderen Worten, er ist der oberste Engel, der direkt von Gott jetzt die Befehle weitergibt. Also es gibt im Himmel auch bei den Engeln sicherlich auch eine Hierarchie dort. Und er ist der oberste, aber er wird nirgends so Erzengel genannt. Es gibt keine Bibelstelle, wo Gabriel Erzengel genannt wird.
Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass also es gibt in der katholischen Tradition gibt es ja irgendwie eine Anzahl von Engeln, die sozusagen dieses Erz mit im Namen tragen.
Ja.
Also die werden Erzengel genannt.
Genau, die haben mehrere Erzengel.
Ja. Genau, die Bibel kennt keinen. Ja. Jetzt Gabriel wird, glaube ich, sogar als Erzengel bezeichnet im Katholizismus.
Ja.
Michael natürlich.
Genau.
Und ich glaube noch an Raphael. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen.
Und zwar der Raphael, der kommt tatsächlich vor, aber nicht in der Bibel, sondern in den Apokryphen.
Ah, okay.
In den Apokryphen wird er Erzengel Raphael genannt, aber die Apokryphen zählen wir nicht zur Bibel dazu. Mhm. Ja? Und in dem Sinne ist es auch für uns nicht maßgebend. Ja? Und zwar, das kommt auch so ein bisschen, Apokryphen, da haben wir ein bisschen Einschläge auch von dieser Mythologie. Ja? Und da wissen wir auch, die haben dann da auch verschiedene Engel noch. In der Esoterik gibt es über 20 verschiedene Erzengel, die dann auch verschiedene Namen noch alle genannt werden haben. Aber in der Bibel haben wir nur einen Erzengel, der Erzengel genannt wird. Das ist Michael. Ja, genau. Gut, also hier haben wir den zweiten Text, der schon ziemlich deutlich darauf hinweist, dass Michael, der Erzengel, den Leichnam des Mose mitgenommen hat, also auferweckt hat, und damit muss es Gott sein, Jesus sein. Ja? Und den dritten Text finden wir in Daniel. Daniel, Kapitel, da haben wir zwei Texte im Buch Daniel. Daniel 10.
Ja, der ist vielleicht ganz interessant, Daniel 10.
Ja.
Weil wir gerade gesehen haben, es gab einen Kampf hier zwischen Michael und dem Teufel. Und Michael hat überwunden.
Ja, genau. Also wir haben zweimal den Kampf schon gehabt. Ne? In Judas haben wir den Kampf gehabt und in Offenbarung 12 haben wir den Kampf gehabt. Mhm. Und hier haben wir jetzt an Daniel 10, Vers 15, Vers 13. Daniel 10, Vers 13. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelsfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Und zwar, wenn es hier vom Engelfürst des Königreichs Persien spricht, dann ist das eigentlich ein Ausdruck, wo gezeigt wird, dass es in der unsichtbaren Welt Kämpfe gibt um einen Menschen. Das heißt, hier ist ein dämonischer Geist oder Satan selbst, der versucht, den König von Persien zu beeinflussen, nämlich gegen Gottes Willen. Es ging jetzt darum, dass die Juden wieder zurück sollten nach Jerusalem. Und da wollte jetzt der Gott, wollte, also Daniel hat darum gebetet und darum gefastet auch, finden wir in den ersten Versen. Ja. Und dann hat aufgrund von Daniels Gebet, hat Gott Engel geschickt, den Gabriel nämlich zuerst, das ist derjenige, der jetzt mit ihm redet hier, mit dem Daniel redet, hat gekämpft hier und dann kam Michael, der Engelfürst, und hat dann den Kampf übernommen. Also es heißt hier ein Kampf zwischen Dämonen und guten Engeln und Christus.
Ist ja interessant, dass Gabriel gekämpft hat, 3 Wochen lang, aber nicht überwinden konnte.
Ja.
Also sein Widersacher schien ebenbürtig gewesen zu sein.
Richtig, richtig. Genau. Und als Michael kam, dann kam der Durchbruch, ja, und dann konnte Gabriel gehen und Daniel das sagen, und dann hat Michael den Kampf gewonnen, und dann hat nämlich der König von Persien hat dann den Erlass gegeben zum Aufbau und zur Hilfe für Jerusalem.
Ja. Mhm. Was ich immer bemerkenswert finde, dass hier heißt, ist Michael einer der vornehmsten Fürsten, heißt es hier.
Ja.
Da wird manchmal so dran gedacht, da scheint es also ganz viele zu geben, also deswegen vielleicht viele Erzengel, die irgendwie parallel sind. Aber ich glaube nicht, dass das hier so gemeint ist.
Nee, genau. Einer der Ersten heißt einfach, er ist ein Führender. Ja? Mhm. Der Leiter des himmlischen Heeres, das finden wir auch, denn, wenn man das jetzt wissen will, wer ist denn der Erste vom Engel her? Mhm. Da finden wir auf Mark 19 die Antwort. Ja? Wenn wir auf Mark 19 aufschlagen, da haben wir ab Vers 11, und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Herr des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand, auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Das heißt, hier ist ganz klar Jesus als wiederkommender König beschrieben. Und hier haben wir das Herr des Himmels, das sind die Engel, ja, die mit Jesus ja mitkommen. Natürlich kommen die nicht auf Pferden, das ist ja eine Symbolik dargestellt. Mhm. Aber Jesus ist der Anführer, er ist der Erste des Heeres des Himmels. Und damit ist ganz klar, der Erste vom Engel her ist Jesus Christus.
Ich glaube, das kann man sogar beweisen in der Bibel. Wenn man im 2. Mose schaut, also die Geschichte von dem brennenden Dornbusch, im 2. Mose 3, ich lese mal ein paar Verse, 2. Mose 3, Vers 2 heißt, also Mose war da am Horeb, und das heißt, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Also Mose ist in der Wüste, hütet Schafe und sieht diesen Dornbusch, und der Dornbusch brennt. Und jetzt sagt die Bibel, er sah den Engel des Herrn dort. Und wenn wir jetzt lesen, Vers 5, also Mose will da herantreten, und die Stimme sagt, jetzt Vers 5, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Mhm. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Also dieser Engel des Herrn spricht jetzt aus dem Busch und sagt, ich bin der Gott deines Vaters.
Ja.
Und man merkt, oh, der Engel des Herrn, das ist richtig. Gott selbst.
Ganz genau.
Also, und jetzt müsste man sagen, wer ist das? Du hast gerade schon den Text in der Offenbarung gezeigt. Ich will mir etwas zeigen in Josua 5, Vers 15.
Ja.
Du weißt, worauf ich hinaus will.
Genau.
Josua 5, 15. Das war jetzt hier, wo Josua sich da in dieses Lager da schleicht. Und dann fragt, auf Josua kommt ein bewaffneter Mann zu.
Ja, genau.
Und Josua sagt, bist du Freund oder Feind?
Mhm.
Und dann heißt es hier, er aber sprach, Vers 14, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herz zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Also, der Fürst über das Heer des Himmels scheint irgendwie die gleichen Attribute zu haben, also wie der, der hier aus dem Dornbusch gesprochen hat.
Richtig.
Denn er sagt, ich bin der Gott deines Vaters.
Genau.
Er wird Engel des Herrn genannt und man merkt, er ist der Herr über die Heere des Himmels.
Richtig, er ist der Fürst über das Heer des Herrn, ja. Richtig. Und was interessant ist, Josua betet ihn an. Wenn es ein Engel gewesen wäre, hätte der Engel gesagt, der Johannes hat ja auch mal machen wollen, einen Engel anzubeten, das hat er gesagt. Und der Engel sagt zu ihm, bete mich nicht an.
Das ist Offenbarung 21, ne?
Finden wir Offenbarung 19, Vers 10.
Ah, 19.
Ja. In Offenbarung 19, Vers 10, da will Johannes einen Engel anbeten. Und zwar einen Engel, der zu ihm kommt und er ist so überwältigt von dem, was der Engel ihm alles zeigt und sagt. Und, ja. Und dann heißt es, und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Es ging nämlich um einen Engel, der mit ihm redete. Und er sprach zu mir, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Gott, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Ja. Und auf Morgen 22 haben wir es auch nochmal. Auf Morgen 22, 8 und 9.
Genau, den habe ich gemeint, ja.
Genau. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels. Hier steht sogar noch das Wort Engel dabei, ne? Der mir das gezeigt hatte. Und er spricht zu mir, tu es nicht. Denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches, bete Gott an. Das heißt, ein Engel, wenn er angebetet wurde, hat die Anbetung immer abgelehnt. Und wenn wir jetzt den Text im Josua anschauen, und Josua den Fürst des Heeres, der Engel, anbetet, ist es ganz klar, dass er nimmt die Anbetung an und das macht nur Gott. Das ist auch Jesus Christus hier war, ja, Gottes Sohn.
Und damit ist deutlich, der Engel des Herrn ist Jesus Christus.
Ganz genau.
Und er ist gleichzeitig der Fürst über die Heere der Engel.
Ganz genau. Richtig. Ja, ja. Und von daher ist die Bezeichnung Engel des Herrn, Fürst über die Engel des Heeres, ist Jesus, ist ganz klar Jesus Christus. Ja? Und ich denke, noch deutlicher wird es, wenn wir jetzt Daniel 12 anschauen. Das ist der letzte Text, wo das Wort Michael vorkommt. Daniel, Kapitel 12. Und dort Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, allen, die im Buch geschrieben stehen. Hier steht, dass Michael sich aufmachen wird, Michael, der große Engelfürst. Und dann steht hier auch, was seine Aufgabe ist. Seine Aufgabe ist, der für dein Volk eintritt. Und das heißt, dass er vor Gott für die Gläubigen eintritt, dass er für uns vor Gott vermittelt, kann man sagen. Ja? Und wer das ist, das finden wir im Hebräer ganz klar beschrieben. Ja? Da finden wir zwei Texte, können wir mal lesen. Zunächst einmal Hebräer Kapitel 7. Hebräer 7, Vers 25. Da heißt es über Jesus Christus: Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Das heißt, dass wir durch Jesus zu Gott kommen können und dass er für uns bittet, für uns eintritt, ja, uns im Gericht freispricht. Ja. Und das haben wir nochmal noch deutlicher im Hebräer Kapitel 9, Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Steht auch, dass also Jesus für uns, vor Gottes Angesicht, für uns erscheint, für uns eintritt, dass er uns rechtfertigt. Ja.
Also kann man sagen, der Erzengel Michael ist der, der mit dem Satan streitet. Genau. Er ist der, der für die Menschen eintritt.
Ja.
Und er ist der, der angebetet werden kann.
Genau, richtig.
Also fällt jeder andere aus.
Und er ist derjenige, der bei der Wiederkunft das Heer der Engel anführt. Ne? Genau, und von daher ist es ganz klar Jesus Christus.
Das ist übrigens interessant, bei der Wiederkunft, da heißt es, die Stimme des Erzengels wird erscheinen.
Ja, genau, erscheinen. Richtig. Und zwar, da steht das Wort, im Thessalonicher, ja, da steht das Wort Erzengel, aber da steht das Wort Michael nicht dabei. Ja? Da steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, wenn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die Christus gestorben sind, auferstehen. Ja? Da steht nicht der Name dabei, aber da wir eben gerade gesehen haben, es gibt nur einen Erzengel, ist das Michael. Ja? Und es wird seine Stimme erschallen und dann werden die Toten auferstehen. Mhm. Das heißt, man kann den Zusammenhang erkennen, dass durch die Stimme des Erzengels die Toten auferstehen werden.
Und das wieder kennen wir von Christus, als er vor dem Grab von Lazarus stand. Er richtig? Ruft und der Tote steht auf.
Ganz genau, richtig, genau. Und wir haben auch denn in Johannes Kapitel 5, Vers 25 auch einen Text, wo Jesus auch selber von sich spricht, was er am Ende machen wird, wie die Toten auferstehen werden. Johannes 5, Vers 25 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes. Und die sie hören werden, die werden leben. Ja? Mhm. Wenn er sagt, ist schon jetzt, dann heißt das, es gab damals schon Menschen, die er zum Leben erweckt hat. Jüngling zu Nain, Tochter des Jairus, Lazarus. Ne? Aber er spricht natürlich hier vom letzten Gericht bei Jesu Wiederkunft. Und da wird durch die Stimme des Sohnes Gottes werden die Toten auferstehen. Ja? Und das ist die Stimme des Erzengels in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Also ist der Erzengel von 1. Thessalonicher 4, Vers 16 ganz klar Jesus Christus, der die Toten zum Leben wieder auferweckt.
Und deshalb glauben die Adventisten, dass Michael Jesus ist.
Ganz genau.
Und man darf sich, glaube ich, auch nicht täuschen lassen. Also nur weil da der Name Jesus nicht steht. Er heißt auch Immanuel, Wunderrat,
ganz genau.
Ewig Vater. Und ich, genau. Also ja. Christus hat, ich weiß gar nicht, wie viele Namen hat Christus wahrscheinlich in der Bibel?
Der hat eine ganze Reihe Namen.
Ja,
ja. Also, er hat viele Bezeichnungen und einige Namen. Ne?
Ja. Genau, Bezeichnung kann man sagen, die Tür oder das Brot.
Richtig.
Mhm. Genau, da kommt einiges zusammen. Okay, das ist vielleicht die Erklärung, warum Adventisten glauben, dass Michael der Erzengel Jesus ist.
Ja.
Mhm. Okay.
Oder andersrum gesagt, der Erzengel Michael Jesus ist.
Genau. Also, dass Michael der Erzengel Jesus ist.
Ja, richtig. Genau.
Ja. Aber noch eine interessante Frage kam. Da heißt es hier, wurde den Toten das Evangelium verkündet? Und es wird Bezug genommen auf 1. Petrus 3, Vers 18 und 19 und 1. Petrus 4, Vers 6. Können wir die Texte vielleicht mal lesen vorweg, oder?
Ja.
Also die Frage ist, wurde den Toten das Evangelium verkündigt? 1. Petrus 3, Vers 18 und 19 und 4, Vers 6. Also da heißt es, 1. Petrus 3, Vers 18, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte.
Okay. Vielleicht kann man 20 noch mitlesen.
Ja, also und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser.
Ja, genau.
Und dann wurde angegeben 4, Vers 6. Da heißt es, denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Okay, das ist wahrscheinlich die Frage. Es gibt eine katholische Lehre, die heißt, dass Christus, nachdem er gestorben ist, in irgendwas hineinging, was so eine Art Totenreich ist, also wo irgendwie scheinbar lebendige Tote einfach keinen Sinn, aber wie sagt man, Tote leben, also wo Tote Geist oder die Geister von irgendwelchen Toten schweben, so vielleicht.
Ja, genau, also Geistwesen, die gestorben sind, aber noch irgendwo Bewusstsein haben, ja.
Genau, irgendwie sowas, genau. Und dass Christus dann da war und das mit den Leuten das Evangelium gebracht hat.
Ja.
Das ist natürlich eine interessante Lehre, wenn man sagen würde, die würden es ja natürlich alle annehmen. Jetzt ist das der Fall.
Ich meine, man muss immer Folgendes sehen. Wenn man diesen Text einfach so liest, dann könnte man, wenn man jetzt keinen anderen Bibeltext kennen würde, könnte man fast auf die Idee kommen.
Also wenn man so diese heidnische Lehre im Kopf hat, davon, dass die Toten gar nicht tot sind.
Richtig. Aber deswegen, man muss immer so sehen, wenn man über ein Thema spricht, es gibt immer einige Bibeltextstellen, die eindeutig sind, ganz klar sind. Mhm. Und mit diesen eindeutigen Bibelstellen muss man die schwierigeren Bibelstellen erklären. Und das hier ist ganz eindeutig ein schwieriger Bibeltext. Ja. Und deswegen, wir dürfen jetzt nicht den schwierigen Bibeltext nehmen und mit dem schwierigen Bibeltext die eindeutigen Bibeltexte alle aushebeln. Und alle sagen, sondern andersrum, man muss so vorgehen, dass man die einfachen Bibeltexte nimmt und mit dem diesen schwierigen erklärt. Mhm. Und die eindeutigen Bibeltexte sind erstens Texte, die uns zeigen, dass die Toten kein Bewusstsein haben. Dass die Toten kein Evangelium mehr hören können und auch sonst nichts mehr aufnehmen können und keinen Anteil mehr haben. Das finden wir im Prediger. Mhm. Ja, Prediger Kapitel 9.
9, genau. Haben wir, glaube ich, in den Sendungen auch schon 10-mal gelesen oder genau, so.
Genau, richtig. Aber den können wir ruhig nochmal lesen.
Genau, weil, das ist ein wichtiger Text.
Ja. Das ist so wichtig. Ja? Mhm. Gerade um zu wissen, dass die Toten tot sind. Ja? Da heißt es, Prediger 9, Vers 5, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, aber die Toten wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Sie haben keinen Teil mehr auf der Welt in allem, was unter der Sonne geschieht. Und dann Vers 10, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun, deiner Kraft, das tu. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Text in dem Zusammenhang. Denn wenn es kein Wissen gibt, keine Weisheit, keine Erkenntnis, kann man das Evangelium auch nicht annehmen.
Richtig,
ja. Genau. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr eindeutiger Text. Genau.
Es gibt einige Texte, die uns davon sprechen, ja, auch im Psalm haben wir einige Texte, die davon sprechen, dass die Toten tot sind. Mhm. Und tot heißt, sie haben kein Bewusstsein, sie können nicht denken, sie können nicht, ja, sie haben keinen Anteil mehr an allem. Ne?
Genau, da haben wir eine ganze Sendung mal drüber gemacht, ja. Wo, ich wüsste nicht gerade, welche das ist, aber der geneigte Zuschauer wird das rausfinden.
Ja, genau. Deshalb ist es wichtig, das zu wissen, weil nämlich manchmal die Toten erscheinen und die geben sich dann, besser gesagt, die bösen Geister, die Dämonen geben sich als Tote aus und können deren Gestalt annehmen. Mhm. Und deswegen muss man wissen, dass das Spiritismus ist und dass das manche Toten sind, sondern das sind dann Dämonen, die einfach lügen. Lügengeister, die einfach falsche Dinge
davor erzählen. Warnt Paulus nicht, oder? Also der Satan verkleidet sich als ein Engel des Lichts.
Ja, genau. Mhm. Das Erste ist, dass wir sehen können, dass die Toten tot sind und deswegen, dass man ihnen das nicht verkündigen kann, das Evangelium. Mhm. Das Zweite ist, wenn ein Mensch gestorben ist, ist für ihn die Gnadenzeit vorbei. Das heißt, rein theoretisch, selbst wenn die Toten weiterleben würden, könnten sie da, wo sie sind, sich nicht mehr entscheiden. Das heißt, wenn du denn irgendjemand das Evangelium predigst, machst du es ja deswegen, damit dieser Mensch oder dieses Wesen sich entscheidet und gerettet wird. Mhm. Sonst hat es ja keinen Sinn zu predigen. Mhm. Der predigt ja nicht nur das einfach so aus Spaß, sondern das hätte ja das Ziel der Bekehrung. Und die Bibel sagt eindeutig, dass wenn der Mensch gestorben ist, es keine Möglichkeit mehr gibt, etwas zu verändern. Ja, das finden wir in Hebräer. Hebräer Kapitel 9. Hebräer 9, Vers 27 und 28. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal aber wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Hier steht ganz klar, der Mensch stirbt einmal, deswegen es gibt auch keine Reinkarnation und keine Wiedergeburt, sondern der Mensch lebt einmal und stirbt einmal und wenn er dann gestorben ist, dann wartet er nur noch auf das Gericht.
Ja, das, nach diesem Leben wird er dann gerichtet.
Ganz genau. Mhm. Und zwar hier, daran kann man auch sehen, dass ist ganz klar, wenn der Mensch, wenn er stirbt, in den Himmel oder in die Hölle kommen sollte oder müsste, dann müsste ja in dem Moment, wo er stirbt, das Gericht gehalten werden über ihn. Ja? Mhm. Aber hier steht nirgendwo, dass in dem Moment des Todes das Gericht stattfindet. Ja?
Okay. Also ich meine, diese Texte sind sehr eindeutig.
Ja.
Also der Tote ist tot und bekommt nichts mit.
Genau.
Das können wir so einen Nagel hier einschlagen. Richtig, und wissen, genau. Okay, das können wir festhalten.
Genau. Und das Zweite ist, die Toten können nicht mehr ihre Meinung ändern.
Mhm. Genau.
Können sie nicht mehr verändern.
Ihr Urteil ist fest. Ja,
genau.
Mhm. Jetzt wenn wir mit dem Wissen jetzt nochmal an den Text in Petrus rangehen, und hier heißt es dann, also, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, das ist Vers 18, der Gerechte für Ungerechte, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Dann heißt es in Vers 19, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Also Christus, es heißt, er wurde lebendig gemacht durch den Geist. Das hatten wir vorhin schon. Ne?
Ja, richtig.
Und dann heißt es hier, aber er ging doch durch diesen Geist auch hin und hat den Geistern im Gefängnis verkündigt. Also wenn ich jetzt sage, also jetzt muss ich, was sind diese Geister, nicht wahr? Sind das wirklich Tote?
Genau. Und zwar hier steht nicht, dass es Tote sind. Steht nirgendwo. Ja. Das ist eine Interpretation, die hier reingelegt wird, aber steht nicht, dass er den Toten gepredigt hat. Ja? Sondern im Gefängnis. Ja? Und die Frage ist, was ist das Gefängnis?
Ich habe gedacht, es könnte vielleicht der Tod sein. Oder?
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es könnte der echte Tod sein, könnte aber auch der geistliche Tod sein. Mhm. Da finden wir, haben wir den Bibeltext, ich glaube Jesaja 42. Müsste das sein? Jesaja 42 und dort Vers
7 steht hier Gefängnis.
Ja, genau, 7. Ja, genau, wenn wir da 7 oder ja, lesen wir mal 6 und 7. Mhm. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Und zwar ist interessant, ich denke, das ist hier nicht, Vers 7 ist nicht wörtlich gemeint, sondern das ist geistlich gemeint. Denn wenn wir ein Licht für die Völker sein sollen, das heißt, dass wir den Ungläubigen, denen, die nichts von Gott wissen, das Licht weitergeben, das Licht Gottes, damit sie das erkennen. Und da haben wir auch schon, das ist auch schon ein Symbol, Licht für die Heiden. Mhm. Und dann den Augen der Blinden öffnen, das heißt, die Pharisäer fragen, sind wir blind? Und Jesus sagt, nein, wenn ihr blind wärt, dann hättet ihr keine Schuld. Also Jesus spricht auch von in Johannes 6 von der geistlichen Blindheit. Mhm. Ja, und ich denke, wir haben die Aufgabe, den geistlich Blinden die Augen zu öffnen, indem wir das Evangelium ihnen verkündigen und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen. Das heißt, das ist das geistliche Gefängnis. Ja? Mhm. Das heißt, und sie da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ja, hier haben wir auch ganz klar, Kerker, Gefängnis, die Gefangenen, die da sitzen in der Finsternis. Und Finsternis ist wieder, wir sollen ein Licht sein für die Heiden. Mhm. Also es geht um das geistliche Licht und die Gefangenen aus dem Gefängnis sind jetzt die Nichtgläubigen, die wir durch das Verkündigen des Evangeliums ihnen das Licht geben, damit sie die Chance haben, gerettet zu werden. Darum geht es. Mhm. Ja. Und das,
wenn wir das jetzt,
also, das müssen wir übertragen auf Petrus.
Ich übertrage das mal.
Genau.
Ich gehe wieder zurück in 1. Petrus 3. Also, er wurde lebendig gemacht durch den Geist, Vers 19, in welchen er auch hinging, und den Geistern im Gefängnis verkündigte.
Genau.
Genau, ich glaube ja, genau wie du sagst, also Vers 20, wem verkündigte er denn
richtig,
eigentlich?
Genau, deswegen muss man Vers 20 mitlesen. Genau.
Ja. Die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs. Jetzt muss man sagen, Christus hat also das Evangelium Menschen gebracht, die vor der Sintflut lebten.
Genau.
Jetzt müssen wir sagen, Christus war ja erst so um das Jahre 0 irgendwo auf Erden und hat ja angefangen zu verkündigen im Jahr 27.
Genau.
Aber es heißt hier in Vers 19 ganz am Ende, er wurde lebendig gemacht durch den Geist, Vers 19, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, also denen, die heute ja natürlich tot sind, aber die damals, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut zur Zeit der Sintflut beendet war. Mhm. Und genau das kennen wir doch aus der Sintflutgeschichte. Als Gott sagt, nicht ewig soll mein Geist mit ihnen rechnen.
Richtig.
Sondern die Jahre sollen noch 120 betragen. Oder 120, die Tage sollen 120 Jahre betragen. Mhm. Und dann weiß man, okay, Gott hat versucht mit seinem Geist, mit diesen Menschen, er hat sie versucht zu überzeugen. Mhm. Also er hat zu ihnen gesprochen. Christus hat versucht, die Menschen vor der Flut zu bekehren.
Ja.
Und er hat das durch seinen Geist gemacht. Und wir wissen, er hatte dort Menschen, Henoch, hast du schon erwähnt, Methusalem, Noah. Ja. Also es gab genug Menschen sozusagen vor der Flut, die durch den Geist Gottes die rettende Botschaft verkündet haben.
Ja.
Das Evangelium.
Genau, richtig. Und von daher, denke ich, ist es hier ganz klar, hier sehen wir übrigens auch wieder den Zusammenhang, die Geister im Gefängnis, das sind die Ungehorsamen. Mhm. Ja, also auch wieder die geistlich Toten, ja, die gefangen sind in der Sünde. Und die, denen hat Gott das Evangelium verkündigt, hat Jesus das Evangelium verkündigt, natürlich nicht leibhaftig selbst, sondern durch den Heiligen Geist, steht hier. Mhm. Ja, das heißt, mit anderen Worten, der Heilige Geist hat an den Herzen der Menschen gewirkt und wie du schon sagtest, die Gläubigen haben die Botschaft verkündigt, der Heilige Geist hat an den Herzen gewirkt und dadurch hatten sie die Chance der Rettung. Also das heißt, also hier, wie wir Gott zeigen, jeder Mensch hat die Möglichkeit, hat die gleichen Chancen, gerettet zu werden.
Ja.
Man kann nicht sagen, ja, ich habe nichts gewusst. Nein, Gott hat überall, immer irgendwo, und wenn es durch den Heiligen Geist im Gewissen ist, Gott hat immer irgendwo Menschen angesprochen, dass sie die Botschaft hören und dass sie nach ihrem besten Wissen und Gewissen handeln, das annehmen und gerettet werden können.
Mhm. So können wir dann auch in 4, Vers 6 sagen, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber gottgemäß lebten im Geist. Also er sagt, den Toten, also die geistlich Toten,
ja, richtig,
haben das Evangelium gehört.
Ganz genau.
Damit sie zwar das, also damit sie das, das Weltliche aufgeben und das Geistliche suchen.
Genau. Richtig. Ganz genau.
Ja. Dann, also so ausgelegt macht es Sinn im gesamten Kontext der
ganz
Bibel.
Ganz genau, richtig. Aus dem Kontext der Bibel macht das
Sinn. Genau, wenn man jetzt sagen würde, Christus ist tatsächlich in irgendeinen Ort gegangen, den es vielleicht irgendwo gibt, wo irgendwelche Seelen rum oder Geister rumschwirren und hätte ihnen das Evangelium verkündet, wäre es komisch, weil Prediger sagt, sie können überhaupt nichts, haben keine Weisheit, keine Erkenntnis, sie verstehen nichts, sie sind einfach tot.
Genau, richtig. Ja. Und hier steht übrigens auch nicht, dass er den Seelen im Gefängnis gepredigt hat, ja. Denn viele Gläubige glauben mir, dass es sind Seelen, die irgendwo umherschwirren. Ja?
Ja, genau.
Aber hier steht nicht Seelen, hier steht Geister. Das ist ein ganz, ganz ein großer Unterschied. Ja? Anderes Wort.
Danke. Frage 4. Warum meinen Adventisten, wir sollen die Gebote halten? Jesus hat sie doch erfüllt. Und dann wird hier Bezug genommen auf Matthäus 5, Vers 17. Warum meinen Adventisten, wir sollen die Gebote halten? Jesus hat sie doch erfüllt.
Ja.
Matthäus 5, Vers 17.
Lesen wir das mal. Ich lese mal vor. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, sagt Jesus, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ja, okay. Gut. Das Erste. Wenn Jesus sie erfüllt hat, das ist richtig, Jesus hat sie erfüllt, das heißt, er hat sie gehalten. Der erste Gedanke ist, warum sollte, wenn jemand sich an die Gebote hält, ich frei sein davon, mich an die Gebote zu halten? Also mit anderen Worten, wenn da jetzt irgendwo steht, du darfst nur 100 fahren und alle fahren 100, kann ich ja nicht sagen, ja guck mal, weil die alle 100 fahren, bin ich jetzt frei, mehr als 100 zu fahren.
Das wäre auch komisch, wir nennen uns ja Christen, weil wir Christus nachfolgen. Wir sind Nachfolger Jesu,
ja, wenn Christus die Gebote gibt. Das ist der zweite Gedanke, ja. Wenn wir Jesus nachfolgen, heißt das im 1. Johannes, steht ein interessanter Text, den können wir mal lesen. 1. Johannes, Kapitel 2, im Johannesbrief. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 6. Da sagt Johannes, wer sagt...
Ich brauche noch ein bisschen.
Kein Problem.
Du bist schon so. 2, Vers 6.
Genau, 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das heißt, wenn Jesus die Gebote gehalten hat, sollen wir sie auch halten. Mhm. Steht es da. Wir sollen leben, wie er gelebt hat.
Ja. Welcher Text mir dazu einfällt, ist hier in Matthäus 19.
Ja.
Gerade geguckt. Das ist diese Geschichte vom reichen Jüngling. Matthäus 19, Vers 16.
Ja.
Wenn man da reinliest, da kommt also, das heißt, ich lese mal vor die beiden Versen.
Ja.
Matthäus 19, Vers 16, und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Also, Christus sagt hier nicht, mach dir keine Sorgen, du gehst eh in das Leben ein, ich halte die Gebote für dich.
Ja.
Er sagt, willst du in das Leben eingehen, halte die Gebote.
Ja.
Er sagt ja auch zu anderen, folge mir nach,
genau.
Komm und folge mir nach.
Ich denke gerade, der nächste Gedanke, Matthäus 5, Vers 17, den Text, den wir gelesen haben, sagt genau die Aussage doch, dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dass das Gesetz aufgelöst wird. Mit anderen Worten, dass es ungültig wird. Ich denke, das ist ganz klar, dass die Gültigkeit noch bleibt damit von den Geboten. Ich denke, was mit der Frage dahinter steckt, ist noch ein bisschen was anderes. Und zwar, die Frage ist, dass viele Christen sagen, weil Jesus die Gebote ja gehalten hat, sündlos war, vollkommen war, und er dann für unsere Sünden gestorben ist, brauchen wir nicht mehr das Gesetz hundertprozentig zu halten, um gerettet zu werden. Mhm. Ja? Also mit anderen Worten, es ist für die Erlösung nicht nötig. Und damit gebe ich demjenigen vollkommen recht. Es ist für uns nicht nötig, und ich würde sogar noch weiter, einen Schritt weiter gehen, es ist für uns gar nicht möglich, das Gesetz hundertprozentig zu halten. Denn wenn wir es hundertprozentig halten könnten, vom ersten Atemzug bis zum Tod, dann bräuchten wir keinen Erlöser. Könnten wir ohne Erlöser gerettet werden. Das ist wirklich so. Wenn jemand sündlos leben würde, er könnte ohne Erlöser in den Himmel kommen. Aber es gibt keinen. Paulus sagt, alle haben gesündigt. Mhm. Und von daher ist es so, wir können tatsächlich, die Gebote sollen wir nicht halten, um dadurch das ewige Leben zu verdienen. Jesus hat es gemacht. Er hat die Gebote gehalten und nur weil er sündlos war, konnte er für uns sterben. Hätte er eine Sünde getan, hätte er für seine eigene Sünde sterben müssen. Aber weil er sündlos war, konnte er für unsere Sünden sterben. Das heißt, Jesus hat das Gebot erfüllt, also brauchen wir es nicht mehr erfüllen, um gerettet zu werden. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn das bedeutet, ich brauche das Gesetz gar nicht mehr zu halten, dann ist das ein falscher Rückschluss. Dann würde es ja bedeuten, weil Jesus für mich gestorben ist, darf ich jetzt also töten und ich darf böse sein, ich darf ein böses Leben führen, ich darf Menschen bestehlen und ich darf Menschen Ehebruch machen und meine Eltern muss ich nicht mehr ehren. Also meine Antwort, ich kann ein unmoralisches Leben führen. Natürlich ist das Unsinn. Das heißt, die 10 Gebote gelten immer noch, nicht um das ewige Leben zu verdienen, aber wenn ich jetzt mit Jesus lebe, dann zeigen sie mir, dass wie mein Charakter aussieht. Denn die Gebote sind ja, die 10 Gebote sind ja nicht nur irgendein Katalog von irgendwelchen Verhaltensmaßnahmen, sondern es sind Charaktereigenschaften. Und übrigens, in den Geboten, in den ersten 4 Geboten, wo es um die Beziehung zu Gott geht, Liebe zu Gott geht, die letzten 6 Gebote zeigen, wie ich Gott dem Nächsten lieben kann, die ersten 4, wie ich Gott lieben kann. Und da wird eigentlich meine Beziehung zu Gott ausgedrückt. Das erste Gebot sagt, wir sollen Gott ihm allein dienen, keine anderen Götter neben ihm haben. Das heißt, nur einen Gott. So wie ich nur eine Frau habe, habe ich auch nur einen Gott. Zweitens, das zweite sagt, wir sollen keine Bilder anbeten. Das heißt, wir sollen Gott direkt anbeten. Direkt mit ihm eine Beziehung haben. Wir sollen nicht Umwege über irgendwelche Gegenstände haben, sondern direkt mit Gott kommunizieren. Das dritte, Gottes Namen nicht missbrauchen. Das heißt, dass wir nicht in Gottes Namen Dinge tun, die Gott gar nicht will. Also mit anderen Worten, Gott so annehmen, wie er ist und dass ich mich Gott unterordne. Ja, und das vierte, dass ich Zeit habe für Gott. Sabbatgebot. Das heißt, es geht um die Beziehung zu Gott. Dass ich Gott annehme, dass ich mit ihm lebe, dass ich mit ihm eine Beziehung habe. Und von daher sind die Gebote nicht notwendig, dass ich sie mein ganzes Leben, von Anfang bis Ende, hundertprozentig halte, sündlos bin, sondern dass sie zeigen, wie ich mit Gott leben kann und wie Gott in meinem Herzen wohnen kann. Genau, da haben wir einen schönen Text in Hebräer Kapitel 10, Vers 16 und 17. Der nämlich zeigt, was der neue Bund ausmacht. Und der neue Bund ist nämlich genau dieser Punkt, dass Gottes Gesetz eine Rolle spielt. Hebräer Kapitel 10,
16, 17.
Vers 16 und 17. Diesmal ab Vers 15 schon dabei. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem der Herr gesagt hat, Jeremia 33, 34, 34, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht er, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihr Sinn will ich es schreiben. Und ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Das heißt, erstens, der neue Bund heißt, Gott vergibt mir meine Schuld. Das heißt, hier steht nicht, ich muss das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Hier steht, sondern Gott vergibt mir meine Sünde. Und das macht mir, gibt mir die Rettung. Aber dann schreibt Gott sein Gesetz in mein Herz. Das heißt, das ist Gottes Charakter. Jesus wohnt in mir. Wenn Jesus in mir wohnt, das Gesetz ist ein Ausdruck des Charakters, des Wesens Gottes. Wenn Jesus in mir wohnt, dann wohnt sein Gesetz in mir. Und dann werde ich von innen heraus veränderter Mensch sein. Dass ich die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, dass das in meinem Leben sichtbar wird. Und dass dann dadurch die Gebote ich automatisch halte, weil sie in meinem Herzen drin sind. Und dann kann ich sie halten, weil Jesus in mir wohnt, weil das Gesetz in meinem Herzen ist, weil es von innen heraus mich motiviert. Ja, ich muss sie nicht halten, um etwas zu erfüllen, um gerettet zu werden, das hat Jesus für mich getan, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt mit Jesus lebe, dann werde ich Jesus ähnlicher werden und sein Gesetz ist in meinem Herzen.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn er zu dem reichen Jüngling sagt, also wenn du in das Leben eingehen wirst, halte die Gebote, meint das ja so viel, wie wenn du das ewige Leben haben willst, hab eine Beziehung mit mir.
Ja,
also, dass richtig. Ich in dir wohne.
Ganz genau.
Richtig. Und das wissen wir auch. In Offenbarung 14, 12, da heißt es doch am Ende der dreifachen Engelsbotschaft, hier sind die, welche die Gebote halten.
Genau.
Und da weiß man, okay, das Volk ganz am Ende der Zeit sogar noch, die zeichnen sich dadurch aus, sie gehören zu Christus, weil sie sein Gesetz im Herzen tragen.
Richtig.
Und man kann es jetzt nicht abkoppeln. Also es wird, ich glaube, diese Polarisierung, die macht uns so zu schaffen, dass wir sagen, entweder ich bin gerettet aus Gnade oder aber ich bin gerettet aus Werken. Aber ich glaube, das war auch der große Kampf zwischen Luther und Erasmus von Rotterdam.
Richtig.
Und ich glaube, die Lösung, also worum geht es, ich baue eine Beziehung mit Christus auf und diese Beziehung, die ich mit Christus habe, wenn ich anfange, Christus zu lieben, wird er in meinem Herzen was bewirken.
Ganz genau.
Nämlich die ganzen, also die Frucht des Geistes. Mhm. Liebe, Freude, Friede, Selbstbeherrschung, Langmut. Also es kommen plötzlich diese Dinge hervor. Und plötzlich merke ich, dass ich nicht mehr sozusagen Feind gegen das Gesetz bin. Dass ich sage, warum soll ich das nicht tun? Warum darf ich das nicht tun? Und ich sage, genau so möchte ich leben. Plötzlich ist meine innere Einstellung, also ich bin ein neuer Mensch. Ich bin verwandelt, eine Neugeburt, sagt die Bibel. Ich liebe plötzlich das Gute und hasse das Böse. Interessant ist, die Bibel sagt tatsächlich, der Gerechte fällt 7-mal. Aber er steht wieder auf.
Ja.
Und das ist halt was Wunderbares. Ne? Also selbst wenn du gefallen bist, das macht dir Mühe, jetzt wieder aufzustehen und dich nochmal aufzuraffen. Aber der neue Mensch, der geheiligte Charakter, der möchte das Gute tun. Und der steht wieder auf und geht den Weg weiter.
Ja.
Und das ist was Großes, das zu wissen. Also vielleicht, um diese Frage nochmal einzugehen, warum meinen Adventisten, wir sollen die Gebote halten? Jesus hat sie doch erfüllt. Das stimmt, Jesus hat sie erfüllt. Aber wir sollten die Gebote halten, weil das ein Zeichen dafür ist, dass Christus in uns wohnt.
Genau. Und zwar, es wird ein Automatismus sein. Wenn Jesus in mir wohnt, dann kann ich gar nicht anders als die Gebote halten. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, sogar einen Rückschluss sogar sagen, wenn ich die Gebote nicht halte, ist ein Zeichen davon, dass das Gesetz nicht in meinem Herzen ist und dass auch damit Jesus nicht in meinem Herzen ist.
Mhm.
Ja. Deswegen, selbst das Gewissen sagt mir ja schon, was ich tun soll, dass die Gebote durch mein Gewissen mir schon sagen, was richtig ist und was falsch ist. Ja.
Mhm. Also wenn ich Menschen betrüge, wenn ich die Ehe breche, wenn ich jemanden umbringe, dann tue ich das wahrscheinlich nicht aus einem Geist Christi in mir drin.
Natürlich.
Das ist genau das Gegenteil davon. Okay. Das ist der Geist der Rebellion, der Geist des Teufels oder der Geist dieser Welt, wie Paulus ihn nennt.
Genau. Da könnten wir jetzt viele, viele Texte noch hinzufügen, die zeigen, dass die Gläubigen, wenn sie mit Jesus leben, die Gebote halten können, dass es leicht ist, die Gebote zu halten, dass die Gebote uns was Gutes tun, ja. Psalm, ja, Psalm 119, der ganze Psalm spricht davon, welchen Vorteil das hat, wie schön das ist, wenn wir die Gebote halten, was es uns Gutes bringt. Ja.
Das ist gut zu wissen. Ne? Also wir wissen, durch den Geist in uns, durch Christus in uns, macht er uns fähig, die Gebote zu halten.
Genau.
Das können wir aus eigener Kraft, hast du vorhin am Anfang gesagt, können wir es nicht. Kein Mensch schafft es von Geburt bis zum Ende seines Lebens, ganz im Gesetz zu bleiben. Der Mensch fällt irgendwann. Aber Christus gibt uns durch seinen Geist die Kraft, ihm nachzufolgen.
Ja. Und sein Bild wieder zu spiegeln und damit die Gebote zu halten. Es ist möglich durch Gottes Kraft.
Ja. Das ist so gut zu wissen, weil der Gegner, den wir haben, der Teufel, der ist viel stärker und viel mächtiger als wir.
Ja.
Aber dann zu wissen, dass ein allmächtiger Gott, der plötzlich hinter uns steht, weil wir gesagt haben, bitte rette uns und er hilft uns.
Ja. Ja.
Er gibt den Schwachen Kraft, dass sie auffahren wie die Adler.
Also, und Petrus sagt sogar, dass wir dann sogar teilhaftig werden der göttlichen Natur.
Genau.
Und von daher, und göttliche Natur heißt Jesu Natur. Ja?
Mhm.
Also dass wir dann auch, so wie Gott stärker ist als die Sünde stärker als wir. Ja, wir können nicht widerstehen. Aber Gott ist stärker als die Sünde. Und Jesus in mir wohnt und ich werde teilhaftig damit der göttlichen Natur. Denn ist Jesus, der in mir ist, der stärker als die Sünde ist, gibt mir auch die Kraft, stärker als die Sünde zu sein.
Mhm. Super. Danke.
Gerne.
Unsere Zeit ist um. Ich habe noch einen ganzen Haufen Fragen.
Ja.
Aber wir werden einfach noch ein bisschen weitermachen. Wir machen noch eine Sendung.
Gerne.
Wo wir über diese über noch weitere Fragen sprechen. Ansonsten dir vielen Dank, Olaf.
Gerne.
Und auch unseren Zuschauern vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wir laden schon jetzt ein zum nächsten Mal, wenn es wieder mit Fragen weitergeht. Schickt uns ein paar Fragen, wir freuen uns darüber. Denn wenn ihr die Frage habt, ist es sehr wahrscheinlich, dass jemand anders die auch hat und dass ich sie dann wahrscheinlich auch habe und dann sehr dankbar bin, dass der Olaf bei uns ist und mit uns diese Texte bespricht. Wie gesagt, wir können nicht versprechen, dass wir auf alles eine Antwort haben, aber wir können zumindest über alles reden. Also, Gottes Segen euch.
Ja, Gottes Segen.